Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den digitalen Endgeräten, hier bei der fünften Ausgabe der Brettspielperlen. Ich bin euer Moderator Vincenzo und auf der anderen Seite ist der Felix.
Grüße.
Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Wir haben nämlich gedacht, damit ihr auch den Podcast und vielleicht uns, die Moderatoren, besser einschätzen können, machen wir einfach mal eine Folge, wo es sich nur um unsere Lieblingsspiele dreht. Und dass ja so diese Top-10-Listen immer so schön populär sind, haben wir gedacht, sowas in der Richtung machen wir jetzt auch mal. Wir wählen einfach mal, so wie es jetzt im Moment bei uns zu Hause aussieht, unsere 10 Lieblingsspiele aus und wollen die euch vorstellen. Vielleicht kennt ihr auch einige davon schon und wollen einfach mal so ein bisschen über jedes Spiel reden. Nicht zu lang natürlich, aber dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was bei uns gerade aktuell auf den 10 am meisten, ja, das ist schon die Frage. Sind es die meistgespieltesten Spiele? Wonach hast du sortiert, Felix?
Also ich habe es auf jeden Fall nach den, was wir am meisten spielen, genau. Also auch am beliebtesten natürlich und was in jeder Runde ganz bisher immer gut angekommen ist. Aber auf Platz 1 ist bei mir das absolut häufigst gespielte Spiel.
Okay, ja, das ist bei mir also ein bisschen, also einerseits habe ich diese wunderbare App, von der wir kein Geld kriegen dafür, dass wir sie erwähnen, nämlich die BG Stats heißt die. Die ist allerdings auf Englisch. Ich glaube auch, die kann man nicht auf Deutsch stellen. Die arbeitet mit BoardGameGeek.com, also der größten internationalen Seite für Brettspiele, also oder die Datenbank, auf die greift die zu. Und da kann man sehr gut seine letzten Spiele tracken. Und diese App benutze ich jetzt schon seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren. Deswegen kann ich tatsächlich bei mir sehr genau immer zurückgucken, was die meistgespieltesten Spiele sind. Und das habe ich als Startschuss genommen für meine Top 10. Und dann habe ich aber noch das ein bisschen anders umgewichtet, weil tatsächlich mein häufigst gespieltes Spiel, zumindest in den letzten 4 Jahren, ist gar nicht in meiner Top 10. Aber damit legen wir vielleicht gleich mal los. Felix, gibt es bei dir Spiele, die es gerade so nicht reingeschafft haben in die 10 besten Spiele?
Ja, also man kann es sich ja vorstellen, weil eine Wand, die nicht gerade wenig Spiele beinhaltet, da 10 Stück noch rauszusuchen, ist gar nicht so einfach. Weil die ist inzwischen, also die variiert zwar immer noch sehr, aber es gibt schon ein paar Spiele, die haben Stammplätze und das sind eindeutig mehr als 10. Und ja, es gibt ein paar Spiele, die es nicht geschafft haben. Ich würde jetzt einfach mal das Spiel des Jahres 2018 nennen, zum Beispiel. Glaube ich, 2018 war es, nämlich Azul. Das spielen wir auch wahnsinnig gerne und ist in unserer Runde wirklich total beliebt. Also ich habe das auch mit meinen Eltern zum Beispiel gespielt. Da geht also auch schon mit älterer Generation. Bei den beiden muss man dazu sagen, dass die sehr leichte Regeln mögen und am besten fast ohne Erklärung, sondern direkt loslegen. Und das kann man bei Azul, jedenfalls bei der leichten Variante, machen. Und das, wie gesagt, kommt bei Älteren und Jüngeren immer gut an und ist auch wirklich sehr schön aufgebaut. Ich mag auch die Steine sehr gerne und das spielen wir immer wieder gerne.
Kann ich absolut bestätigen. Kommt bei uns auch sehr gut an und ich habe auch das Gefühl, dass es trifft. Also das ist so ein absoluter Spiel des Jahres, Vorzeigekandidat, würde ich sagen. Also wirklich, weil jung und alt, also alle sind begeistert, ja. Was ist da noch so auf deiner Liste?
Ich habe als zweites noch aufgeschrieben Gum Gum Machine. Weiß nicht, ob du das Spiel kennst.
Ich glaube nicht. Oh Gott.
Man stellt Kaugummis her.
Ah, ich habe davon gehört,
Ist
ja.
eine große Maschine im Endeffekt, die abläuft und am Anfang des Spiels, also man kann das Spielbrett immer variieren, also es kannst du immer komplett neu belegen, so dass es nie gleich ist. Einzige, was gleich ist, sind diese bunten Felder, die unten drunter sind, die im Endeffekt entscheidend sind, welche Steine drauf liegen. Und du sammelst halt, versuchst einen Kaugummi herzustellen, der mit so viel wie möglich verschiedenen Farben. Umso höher der ist, umso mehr Punkte gibt er dann bei der Endauswertung. Wenn man einen schwarzen Stein dazulegt, wird er sozusagen gewertet. Und dann geht es nur darum, wer zuerst 30 Punkte hat. Und das Schöne ist eben, dass man nicht würfelt oder nicht Karten zieht oder sowas, sondern man stellt die Maschine ein auf einen gewissen Platz. Man muss sich halt merken, wo der Stand ist, damit die da weiterläuft. Also ist wie so ein Zahnrad drehst in die Richtung, dann läuft's da weiter, drehst die Richtung und da weiter. Und die hat natürlich noch einige Spezialsachen, dass du eben von einem Punkt der Maschine wieder an den Anfang sprichst und dass du da nochmal losläuft, solche Aktionen. Und du versuchst halt verschiedene mögliche Kaugummis zu bauen aus den Farben und sobald du eben eine Farbe schon hast in deinem Stapel oder eben eine Farbe kommt, die du gerade schon eingeholt hast, dann ist dein Zug vorbei und du versuchst halt, die Maschine so lang wie möglich für dich laufen zu lassen. Und das ist sehr schön. Haben wir auch schon in jeglicher Runde gespielt und ist wirklich einfach. Und durch die ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, es gibt sogar, also für die Maschine selbst sind halt so einzelne Stationen. An der einen Station wird was gemischt, an der anderen Station springt man eben und selbst die kann man noch untereinander komplett tauschen und alles. Also das finde ich sehr lustig und ist auch ein schön kurzes Spiel. Das ist ja bei uns auch immer beliebt.
Das stimmt, ja. Also ich kann mal kurz die Spiele erwähnen. Ich komme da wahrscheinlich gleich bei der Top 10 auch mal auf einen oder anderen Titel eventuell zurück. Also bei den Spielen, die es knapp bei mir nicht geschafft haben, ist Escape. Das ist halt so ein Echtzeitspiel. Das ist eigentlich der Urvater der Echtzeitspiele und gleichzeitig finde ich eins immer noch der absolut besten überhaupt Echtzeitspiele. Dann Champions of Midgard als Arbeitereinsatzspiel, was bei mir ganz oben auf der Liste steht. Manche mögen das ja gar nicht. Ich finde es großartig, aber vor allen Dingen mit den beiden Erweiterungen. Dann Battlelore. Das ist so ein Zwei-Personen-Spiel. Das ist für mich mit das beste Spiel, so Dudes on a Map, sagt man da im Englischen. Also viel Plastik auf einem Haufen, heißt es übersetzt. Dann Summoner Wars. Das fällt auch in die Kategorie. Das ist halt ein Spiel, wo 1-gegen-1 so Kampfspiel, aber diesmal mit Karten statt mit Plastikschrott. Dann Blood Rage, wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Area-Control-Spiele von Eric M. Lang bei Cool Mini or Not. Da geht es auch wieder um viel Plastik auf dem Tisch, aber ja, auf jeden Fall das würde ich sagen, das windschnittigste, das gestreamlineste Spiel in dem Bereich Area-Control kann man irgendwie in 45 Minuten spielen mit 5 Leuten, perfekt. Arcadia Quest, tatsächlich nicht in den Top 10 drin, obwohl es wahrscheinlich das Spiel ist, was ich mit am meisten gespielt habe, mit meiner Fantasy-Gruppe sozusagen. Und da haben wir uns durch alle, da ist so ein Rollenspiel, Dungeon Crawl-Mix so, aber man kann auch gegen, also man spielt auch gleichzeitig immer gegen alle anderen Spieler. Also es ist PvE und PvP gleichzeitig. Und das wurde dann abgelöst bei mir von Gloomhaven. Da bin ich so ein bisschen am, das hätte es auch in die Top 10 schaffen können, Gloomhaven, aber das hat natürlich so ein paar Macken, wie dass man das eigentlich nur in 4,5 Jahren durchspielen kann. Und da muss man dann immer ein bisschen gucken, ob man das durchhält. Und dazu würde ich mal sagen, ist der Spannungsbogen dann halt doch ein bisschen hart zu schaffen. Aber ich freue mich trotzdem auf das Frosthaven, was jetzt rauskommen soll. Dann Codenames, das ist das Spiel, was ganz oben steht in den letzten, was ich in den letzten 3 oder 4 Jahren, weiß gerade nicht, am meisten gespielt habe. 89 Mal. Aber das liegt natürlich bei solchen Spielen auch, also einmal ist es ein extrem gutes Spiel, ohne Frage, aber es liegt natürlich auch daran, also es ist ja so ein Partyspiel oder ist so ein bisschen an der Grenze, auf jeden Fall Großgruppenspiel kann man es gut, also man kann es auch in kleiner Runde spielen, aber es skaliert halt sehr gut, besonders gut auch halt irgendwie mit geraden Zahlen. Ab 4 kann man es spielen, aber ich finde es zu 6 wahrscheinlich mit am besten, aber man kann es genauso gut mit 8 Leuten spielen. Ja, ein fantastisches Spiel und auf der anderen Seite, das dauert halt jede Runde auch gerne mal 10 Minuten. Wenn man gleich direkt falsch tippt, kann ja auch mal eine Minute dauern und man diesen auf den schwarzen Agenten tippt. Von daher, also da hat es mit 89 Spielen natürlich eine andere Aussage als bei Gloomhaven, wo ich irgendwo bei 30 bin. Also auch noch lange nicht durch mit der Kampagne. Und Avalon einfach mal als Vertreter von den sozialen Deduktionsspielen, weil das haben wir fantastisch oft gespielt, großartiges Spiel. Okay, willst du noch kurz zusammenfassen, was es noch nicht geschafft hat bei dir?
Also bei mir ist zum Beispiel ein Klassiker mit dabei, den wir auch immer in sämtlichen Arten gerne mal spielen. Also groß, gibt es ein großes Brettspiel und ein kleines Kartenspiel, nämlich die Siedler von Catan.
Na, der Klassiker.
Das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker, aber der, also wir haben das als Zwei-Personen-Spiel, wir haben es als schnelles Kartenspiel, als Kartenspiel und als großes Spiel.
Aber nicht das Würfelspiel.
Das Würfelspiel hatten wir auch mal, aber das fand man jetzt nicht so mega spannend. Also da, das hat uns nicht so wahnsinnig gut gefallen, weil es dann doch eher viel Zufall dabei ist und wenig kontrollierbar sozusagen. Das ist ja das Schöne bei Siedler von Catan, dass man da das gut voraus, also so gut wie möglich vorausplanen kann. Natürlich hängt es auch ein bisschen von den Würfeln ab, aber du baust ja deine Welt immer weiter aus, um eben auch viel mehr Möglichkeiten zu haben. Und das gefällt mir immer ganz gut. Einzige bei dem Brettspiel ist eben, dass man immer 3 Spieler mindestens braucht. Deswegen ist das eher seltener bei uns auf dem Tisch, sondern eher die Kartenspiele dann davon.
Die Fürsten von Katan. Ne?
Genau,
oder, die oder, Fürsten nee, von Katan. Ja, genau. Ich weiß nicht,
ja, Siedler
oder von Katan. Ich glaube, Katan, das Kartenspiel, ach, es wird ständig umbenannt.
Ja, ich glaube, das heißt auch die Fürsten. Ich habe das auch mit beiden Erweiterungen dann noch. Also da gibt es auch einiges zu spielen. Und als kleines, leichtes Kartenspiel, was bei uns immer wieder gerne gespielt wird, ist Love Letter.
Das stimmt, das war auch bei uns sehr oft auf dem Tisch.
Das ist bei uns jetzt vor allen Dingen mit dieser 8-Personen-Variante noch schwieriger auf jeden Fall. Also ich finde es bei zwei Spielen, macht mit zwei Spielen auch riesig Spaß. Und da kann man wirklich gut vorausplanen. Bei hoher Personenanzahl ist es schwierig. Also im Endeffekt schlägt man mit einer Karte eine andere Karte, kann man fast so sagen. Und man hat immer nur zwei Karten auf der Hand und muss eben eine auswählen, die man ausspielt und dann geht es halt darum, am Ende der Letzte zu sein, der übrig bleibt.
Ja, das war der Startschuss der Mikrospiele. Ja. Love Letter.
Das ist auch immer sehr beliebt, wenn das kommt. Ja. Ja, das sind so die Spiele, die bei mir, also es hätten sicherlich auch noch viel mehr sein können. Also jetzt habe ich ja zum Beispiel in der Wundertüte hatte ich jetzt alte dunkle Dinge. Das bringt vielleicht sogar in die Top 10.
Schleicht also sich nach oben.
Gleicht sich immer weiter nach oben. Das haben wir jetzt auch schon wirklich schon oft gespielt und macht großen Spaß. Deswegen, das ist jetzt einfach nur, weil es noch nicht oft genug und noch nicht mit allen Personen, mit denen ich es gerne spielen würde, gespielt habe. Deswegen ist es jetzt noch nicht dabei, aber macht mir großen Spaß.
Alright, fange ich da an der Stelle einfach mal an, weil ich habe noch einen geschummelten Platz, der ist nämlich Platz 11. ich konnte es nicht lassen. Ich habe genau, weil ich wollte unbedingt, dass ein Stichspiel noch auftaucht auf meiner Liste und jetzt ist es auf Platz 11 gelandet und dann nenne ich Skulking. Das ist 2013 erschienen, auch ein älteres Spiel und zwar von, genau, Brent Beck. Da gibt es irgendwie so eine ganz, finde ich, illustrationsmäßig katastrophale englische Version im Original und dann hat aber zum Glück der Schmidt-Spiele-Verlag sich dieses Stichspiels angenommen und das in Deutschland rausgebracht und hat, finde ich, sehr, sehr, sehr viel bessere Illustrationen, ganz ein neues Layout gemacht und das einzige Problem ist, dass manchmal Grün und Blau leider ein bisschen nah dran sind vor den Farben, was ich immer nicht verstehe. Ich verstehe immer nicht, wenn man bei Kartenspielen nicht darauf achtet, dass die Farben möglichst, also so unterschiedlich wie möglich sind auf dem Tisch. Ja. Weil ich immer denke, ja, aber hast du es einmal gespielt mit bisschen gedimmten Lichtern, gerade so Stichspiele und so, die sind ja dazu auch da, dass man an der Kneipe und irgendwo draußen oder beim Camping spiele ich das manchmal und auf einmal kannst du Grün und Blau nicht mehr unterscheiden und ich glaube, meine Augen sind, also ich habe auf jeden Fall keine Sehschwäche oder so, aber es ist einfach, sobald es leicht bläulich ist in der Luft, also vergiss es. So, also an Leuten, die dafür noch empfänglicher sind, die können es gleich lassen. Also das, ich meine, gut, da ist extra, also für Farbenblinde und so weiter, sind extra immer Illustrationen in der Mitte, aber es ist trotzdem halt blöd, deine Kartenhand, die kennst du ja, die hält man so aufgefächert, da guckt man halt nicht immer auf die große Illustration in der Mitte, sondern das muss klar zu erkennen sein. Also gut, das kleine Manko, aber ansonsten ist es für mich das Stichspiel, das nach langer Zeit Wizard abgelöst hat. Wizard ist ja noch viel älter, großer Klassiker, ich glaube, den hier oder in Deutschland mit dieses bestverkauftes Stichspiel, würde ich jetzt einfach mal grob sagen, gefühlt hat es jeder zu Hause oder viele Leute mit kleinen Spielesammlungen haben irgendwie auch ein Wizard rumfliegen meistens, weil es gibt es auch in jedem, ich wollte schon sagen Lidl, aber es gibt es in jedem Rossmann und dann bin ich irgendwann auf Skulking gestoßen und das ist so viel besser. Es ist sehr ähnlich von den Regeln wie Wizard, aber es beschleunigt das ganze System, weil Wizard ist, wenn man es jetzt vergleicht, finde ich, sehr, sehr langsames Stichspiel, weil du halt diese 10 Runden hochspielst und dann auch nochmal runter, nee, 10 Runden hoch und die dauert es halt immer. Und bei Skulking geht das deutlich flüssiger. Also genau, eine große Stichspielempfehlung Skulking, wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht abgelöst wird von The Crew als bestes Stichspiel, aber dazu muss ich mehr als die ersten 25 Missionen spielen, ja. Ja. Okay, jetzt sind wir in unserer Top 10 gelandet. Felix, fang an.
Mein Platz 10 ist tatsächlich ein Spiel, was ich in der Wundertüte mal hatte. Und zwar klappt sogar in der allerersten, die ich damals bestellt habe und seitdem immer wieder gerne gespielt wird, nämlich Dungeon Wall. Ein Spiel, in dem man natürlich, also zurück ins Dungeon gehen will. Es gibt da nämlich mehrere, da muss man ganz schön aufpassen. Ich habe nämlich gerade nochmal geguckt und nur Dungeon Wall eingegeben, da kommt tatsächlich ein anderes Spiel. Man muss echt Dungeon Wall zurück in den Dungeon eingeben, um auf das Spiel zu kommen, was ich meine.
Von welchem Verlag hast du es?
Das ist von Pegasus.
Okay.
Von Ken Krul und Quentin Wire. Und ist auch wieder ein kurzes Spiel mit 30 bis 45 Minuten und wir versuchen einfach immer tiefer in den Dungeon zu kommen und die entsprechenden Gegner zu besiegen und durch das Besiegen bekommt man eben mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungspunkte, man kann in seinem Level steigen und sobald man eben steigt, hat man eben mehr Möglichkeiten, also das ist immer am Anfang zum Beispiel, kommt immer auf den Charakter an, es gibt mehrere Charaktere, die eben unterschiedliche Fähigkeiten haben, bei dem einen hast du mehr Schlagkraft, bei dem anderen hast du mehr Heilungskraft oder Zauberkraft. Und durch das Steigen steigt eben auch deine Möglichkeiten, hast dann entweder mehr Zauber oder solche Richtungen und kannst dann eben schon die größeren Monster besiegen. Und im Endeffekt ist es so, dass du Karten aufdeckst, die, wo du am Anfang siehst du halt, ich bin jetzt in der Stufe 2 und habe... kann deswegen sagen, wenn ich die Karte aufdecke, ja, das schaffe ich noch mit den Möglichkeiten, die ich habe. Also ich habe dann auch pro Runde nur einmal, wenn ich da jetzt zum Beispiel zweimal schlagen, einmal heilen, einmal Schatztruhe untersuchen habe, dann weiß ich, das habe ich jetzt zur Verfügung. Decke ich eine Karte auf, kann die Monster besiegen und dann kann ich immer entscheiden, mache ich weiter oder nicht. Und gleichzeitig werden aber auch noch Drachen aufgedeckt, die da drin sind. Und wenn dann eine gewisse Anzahl von Drachen aufgedeckt ist, muss man den bekämpfen und da brauchst du meistens alles, was du hast. Und wenn du halt verlierst, verlierst du alles, was du in der Runde gewonnen hast. Das ist dann meistens in dem Dungeon ist halt eine Truhe oder du kriegst ein paar Münzen und am Ende entscheidet die Münzenanzahl, die du hast, wer gewinnt. Das ist sehr beliebt auf jeden Fall und macht immer wieder Spaß, ist zwar ein bisschen glücksabhängig eben mit dem Karten, die du halt ziehst, also du kannst doch mal Pech haben und direkt 3 Drachen ziehen, dann bist du natürlich, ist deine Runde eigentlich verloren, kannst den Drachen nur noch besiegen und du kannst aber immer größeres Risiko gehen, also es ist dann wirklich auch in Stufe 2 mal nur ein Monster in der Leiste, dann kannst du sogar noch mal eine Karte aufdecken, manchmal verbrauchst du aber auch in der Stufe schon relativ viel, kriegst aber natürlich viel größere Belohnung. Ja, und durch die unterschiedlichen Charaktere gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten, die man da hat, um das Spiel anzugehen, also man kann eben als Krieger reingehen, also man fühlt sich schon so ein bisschen wie bei Diablo, indem man seinen Charakter am Anfang aussucht und dann ins Dungeon geht. So können wir es.
Ja, wo wir so gerne Sanctum spielen wollten, was bei CGI erschienen ist, aber das, nach allen Kritiken soll es ja ein Riesenflop sein, dabei sieht das auch so schön aus.
Es sieht wunderschön aus, aber ich habe jetzt auch wieder Kritiken gelesen. Jedes Mal wieder eine Enttäuschung, also immer.
Aber kein Problem, du hast es ja schon zu Hause.
Ich habe es in ähnlicher Form zu Hause.
Welche Spielerzahl läuft das gut?
Also es ist von 2 bis 6 Spieler, also wir spielen es zu zweit. Also ich habe es bisher in allen, mit allen Personen, also ich habe auch mal zu 6 gespielt, das funktioniert auch gut, da geht es halt deutlich länger. Aber es ist auch ein Spiel, was du gut zu zweit spielen kannst.
Wie lange geht das ungefähr?
30 Minuten bis, also bei 6 Personen dann 45 Minuten. Also wenn man sich eingespielt hat, geht es vielleicht sogar unter 30 Minuten.
Ah, sehr gut. Das muss ich auch mal spielen. Okay, dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 10. War, das ist auch ein eher unbekanntes Spiel, glaube ich zumindest, nämlich Fantasy Realms. Klingt zwar mega bekannt, hat aber nichts mit Star Realms oder Hero Realms oder mit irgendeinem anderen Königreich zu tun. Das heißt Fantasy Realms und ist ja, in Deutsch eigentlich nicht so richtig erschienen. Es gibt leider nur eine englische Version davon. Ich konnte das aber bei meinem Spielefachhändler, also bei meinem kleinen Spieleladen hier um die Ecke, tatsächlich einfach bestellen. Und die haben mir das dann besorgt. Es gibt eine WizKids-Version, also von dem WizKids-Verlag. Ich habe gerade gesehen, es gibt auch viele andere Sprachen, aber Deutsch gibt es leider nicht. Also die englische Version, die ist, ist ein kleines Kartenspiel. Und geht so ungefähr 15 Minuten, würde ich mal sagen, zwischen 3 und 6 Spielern. Der Autor oder der Spieledesigner ist Bruce Glasgow. Ich glaube, es ist ein Amerikaner. Und es geht darum, dass du praktisch deine perfekte Hand aufbaust mit 7 Karten am Ende des Spiels. Es gibt verschiedene Versionen, in denen man das spielen kann. Also in der Anleitung, die Standardversion ist, dass du, wenn du mit 3 Spielern oder mehr spielst, dass du dann am Anfang gleich 7 Karten auf der Hand hast. Und dann jede Runde eine Karte vom Nachziehstapel ziehst und dafür dann eine Karte wieder abwerfen musst, dass du halt praktisch immer 7 Karten auf der Hand behältst und dadurch deine Hand besser machst. Die Karten, die du abwirfst, werden allerdings offen in die Mitte gelegt und jeder Spieler, der nach dir dran ist, kann halt dann jedes Mal wählen, nämlich eine Karte, die offen aus der Mitte liegt oder halt eine zufällige vom Stapel. Dadurch kann man das dann besser planen und das geht halt so lange, bis in der Mitte 10 Karten ausliegen. Und dann ist das Spiel einfach zu Ende und dann wird gewertet und wird geschaut, weil jede Karte auf deiner Hand gibt dir bestimmte Anzahl von Punkten. Das ist in so einem Fantasy-Setting. Und da gibt es zum Beispiel alle möglichen Kombinationen. Also es ist so ein bisschen angelehnt sozusagen an so Spiele, an so normale Kartenspiele, wo es halt Farben gibt. In dem Spiel gibt es, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube 6 Farben. Und das eine sind halt Armeen, das andere sind Artefakte, das andere sind Zauberer. Und in solchen Kategorien, also in so Fantasy-Kategorien. Und auf der Karte steht dann immer drauf, wie sie dir Punkte gibt. Einmal ist hier links oben den Punktewert und dann steht auf der Karte drauf zum Beispiel, ist das der Beastmaster, also der, der sich halt um die wilden Kreaturen kümmert, der Zauberer. Bei dem steht dann drauf, für jedes Beast, das ist dann also jede grüne Karte, kriegst du plus, sag ich mal, 6 Punkte, genau aus dem Kopf weiß ich nichts. Ne? Das heißt, du wirst gerne diesen Zauberer, der ja in der pinken Kategorie für Zauberer ist, gerne kombinieren mit möglichst vielen grünen Karten, wo die ganzen Monster drauf sind. Genau, und dann gibt's halt Monsterkarten, auf denen steht dann wiederum drauf, zum Beispiel die Hydra möchte gerne in dem Sumpf sein, das ist auch deine Landschaftskarte und so weiter. Das heißt, du hast dann deine Karten am Anfang auf der Hand und versuchst dann deine Karten so umzutauschen, dass du am Ende halt möglichst viele Punkte generierst. Geht super schnell, wie gesagt, so ungefähr 15 Minuten, denke ich, dauert das, manchmal auch 20, kann man perfekt auch zu zweit spielen. Also ich spiele das mit Lisa sehr, sehr oft zu zweit. Also wahnsinnig viel haben wir das, ich glaube, so sicher 30 Mal oder so schon zu zweit gespielt, geht auch super. Dabei ist das eine Variante und auf der Box steht drauf 3 bis 6 Spieler, aber diese Variante für 2 Spieler ist wirklich hervorragend, weil dann fängt man nämlich ganz ohne Handkarten an und zieht dann jede Runde 2 Karten und behält eine davon. Ja, also ist ein kleines, feines Spiel, was ich unendlich oft gespielt habe und ich nicht verstehe, dass es keinen Spieleverlag übersetzt, weil es auch andere Leute gab, die eine Rezension dazu geschrieben haben und meinten, fantastisches kleines Spiel, aber irgendwie ist es noch nicht angekommen. Kann ich nur empfehlen, Fantasy Realms, ein kleines Kartenspiel auf Platz Nummer 10 bei mir.
Dann kommen wir sehr schon interessant. Klingt
ja, sehr ja, interessant. Das, genau, denke, der größte Nachteil für mich ist, dass er auf Englisch ist.
Ja,
total. Das würde dich sehr interessieren, glaube ich.
Da bin ich, ich spiele eh immer gerne so solche Spiele, deswegen, aber da kommen wir gleich noch dazu.
Ja, dann geht's gleich mal hier weiter. Was ist auf Platz Nummer 9?
Platz Nummer 9 ist bei mir Looney Quest. Das Spiel von, das auch komischerweise auch schon wieder in der Wundertüte irgendwann mal war. Das wurde dann zu mir nach Hause geschickt, hatte ich bis dahin auch noch überhaupt nichts davon gehört. Ist schön einfach zu erklären und ist eigentlich eine Brettspielvariante und man kriegt irgendwie immer mehr Brettspiele, die andere Sachen imitieren und das ziemlich gut. Nämlich in dem Fall ist es einfach ein Jump'n'Run, was man eben so kennt früher von Rayman oder Crash Bandicoot und solche Richtung. So funktioniert das hier auch so ein bisschen, nur dass man ein Bild sieht, das ein Level darstellt mit einer Ziellinie, mit Gegnern und mit Sachen, die man einsammeln soll. Und jeder zeichnet für sich auf einer Folie, die weiß, also man hat natürlich nicht das direkt unter sich liegen, sondern muss eben aus dem Kopf heraus sagen, also es wird dann auch verdeckt und dann muss man sagen, wo ging das jetzt ungefähr lang? Ich zeichne das so ein und dadurch, dass das durchsichtig ist, wird das dann einfach auf das Blatt gelegt und dann wird geguckt, was hast du eingesammelt? Bist du durch eine Mauer gelaufen? Gibt's Minuspunkte? Hast du einen Gegner erwischt? Gibt's Minuspunkte? Gibt auch noch ein paar Strafen, die man aus Versehen einsammeln kann, die sind dann Handicap für die nächste Runde. Zum Beispiel, dass man nur mit mit der anderen Hand zeichnen muss oder dass man was gab's noch? Wo auf der Rückseite ist sozusagen so ein, wo man das dann wieder wegwischen kann, so eine Art Kunststoff oder Besen so in der Richtung und dann muss man auf dem Besen noch so ein Chip balancieren während des Zeichens und muss immer wieder auflegen, wenn man es verliert. Also gibt's schon sehr, sehr schwere Sachen. Gibt aber auch positive Sachen, die Punkte verdoppeln und sowas. Und da gibt's dann auch, ich glaube, auch 30 Punkte sogar. Falsch erinnere. Also im Endeffekt spielt man 8, also es gibt, ich glaube, 8 Welten und pro Welt gibt's 6 Levels. Und die 6 Levels macht man und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt natürlich. Und das ist wirklich, also die erste Welt ist wirklich für Einsteiger. Da kam ich auch noch sehr, sehr gut zurecht. Aber gegen Ende kommt dann doch raus, dass ich künstlerisch nicht so der Begabteste bin. Aber es macht halt trotzdem irre Spaß, dieses Ding da immer draufzulegen und zu hoffen, dass es doch irgendwie geklappt hat. Aber meistens ist es dann schiefgelaufen. Aber es ist wirklich sehr, sehr lustig und ab höheren Schwierigkeitsgrad ist es eigentlich auch wieder für alle gleich. Selbst wenn du gut zeichnen kannst, es ist wahnsinnig schwierig, das aus dem Kopf noch richtig zu zeichnen. Macht großen Spaß und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat auch immer ein Zeitlimit, also man kann nicht zeichnen so lange, wie man will, sondern gibt immer eine kurze Zeit, die noch abläuft. Aber wir haben da sehr, also wir lachen da sehr viel, haben sehr viel Spaß. Und da wollte ich mir sogar die Erweiterung kaufen. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel einem so gut gefällt, dass man gerne in die Erweiterung auch investiert. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht, weil man noch bei diesen letzten Welten wirklich noch nicht so oft gespielt haben. Also wenn, dann will ich das alles mehrfach gespielt haben, um dann, da gibt's dann wieder weitere Welten natürlich dazu. Ja, also ein Jump'n'Run-ähnliches Brettspiel.
Looney Quest. Ja, ist das das Spiel, das ich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang in meiner Sammlung hatte, auch viel gespielt habe. Ich fand es auch super lustig. Allerdings habe ich das dann öfter mit zum Beispiel meinen kleinen Nichten und Neffen gespielt. Und da wurde einmal so bitterlich geweint. Weil man muss halt sehr viel Humor haben, wenn man mal richtig scheitert, grandios. Weil es kann immer mal passieren, dass man dieses Overlay hinlegt und man merkt, man ist irgendwie gegen 8 Gegenstände gefahren und hat nur Mist gemacht. Und die anderen ziehen irgendwie mit 10 Punkten davon. Da muss man über sich selbst lachen können. Und wenn man so ein bisschen ehrgeizig ist, und da hatten wir schon Tränen am Tisch, weil ich ja dachte, hey, perfektes Spiel für Kinder und so. Das muss ich ein bisschen in der Empfehlung einschränken. Also das kann gut gehen, wenn die Kinder gut drauf sind und denen es ein bisschen egal ist. Aber sobald die Kinder irgendwie das nicht so gut vertragen, weil das natürlich auch so eine Ungerechtigkeit dann versprüht, obwohl gar niemand irgendwie jetzt am Tisch auch noch irgendwie blöd gewesen wäre oder gelacht hätte oder gesagt, gehässig, sondern es war einfach nur, oh, ich habe so gescheitert. Bin so gescheitert, dass, also, ja, das muss ich dazu sagen. Deswegen gibt es bei mir nicht mehr in der Sammlung.
Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich glaube, wenn du mit Kindern, für die ist es ja noch mal schwieriger, wahrscheinlich dieses nachzuzeichnen, und dann, wenn du so Ehrgeizige dabei hast, die unbedingt mitspielen wollen, dann weit zurückliegen direkt am Anfang, das ist natürlich dann kann ich das auch verstehen. Da. Also,
genau, man muss es halt empfehlen. Genau, man muss mit viel Spaß spielen, ja. Und da funktioniert es, glaube ich, manchmal mit Erwachsenen besser. Okay, kommen wir zu meiner Nummer 9. Das ist Insider. Das ist in einer fantastischen, auch super kleinen, roten Verpackung mit so einem schwarzen Auge drauf. Ist im Original von Oink Games. Das ist, lass mich lügen, japanischer Spieleverlag. Die machen immer so sehr schön alle Spiele, glaube ich, von denen sind immer in dieser kleinen, ja, ich glaube, es gibt inzwischen auch eine Abweichung, aber es gibt noch so die Tiefseetaucher, oh Gott, es gibt ganz viele in dieser ganz kleinen Verpackung, die auch eine besondere, meistens besonders reduziert designt sind, also optisch gefällt mir der Verlag sehr gut. Und wie die das meistens so bei asiatischen Spielen sind die so sehr runtergedampft auf so eine Grundmechanik. Und viele von euch kennen es vielleicht besser, weil als Werwörter wurde das dann nochmal neu aufgelegt bei einem anderen Verlag und ist dann in Deutsch bei Kosmos erschienen. Die Insider gab es aber auch schon auf Deutsch, also eine internationale Ausgabe, mehrsprachig. Und also ich möchte aber gerne Insider erwähnen, weil das halt eigentlich das Original ist. Wurde designt ich breche mir einfach nur die Zunge, von Kwaji Daishi Okanao, Kito Shinma und Ikahiro Ito, der Vollständigkeit halber. Also das sind 1, 2, 3, 4 Leute. Okay. So, genau. Und das wurde dann halt später im amerikanischen Verlag bei Bezier Games, vom Chef von Bezier Games, von Ted Alsbach, nochmal rausgebracht als Werwörter. Und er hat dann wie immer, also dieses Werwolf-Thema, was er auch schon bei Die Werwolf-Wald und so weiter, also bei diesem berühmten sozialen Deduktionsspiel, der packt das Thema ja gerne überall drauf und das hat er halt auch hier drauf gepackt. Man muss sagen, es passt halt ziemlich oben drauf und ich habe beide Versionen zu Hause. Früher, als es Werwörter noch nicht gab, habe ich immer Insider gespielt, weil das auch noch ein Tick anders ist von den Regeln. Worum geht es? Du ziehst am Anfang eine Karte und da steht einfach drauf, du bist der Insider und ansonsten bist du praktisch sowas wie ein so Dorfbewohner oder im Original halt, ich glaube einfach nur, ja, was steht da drauf? Zeuge, Mitspieler, keine Ahnung. Genau, und dann ist es einfach Begriffe erraten, das Spiel sozusagen. In der Mitte liegt ein Begriff, den weiß aber nur einer und die anderen müssen dann reihum den Begriff erraten. Und dann geht's halt typisch los, die Sanduhr läuft und jemand links startet halt in der Runde und dann geht's reihum und sagt halt irgendwie, ist es eine Person, ist es ein Gegenstand, ist es in der Küche zu finden, ist es das und so. Man muss nur den Begriff erraten. Mit dem Twist, dass es halt einen in der Gruppe gibt, der den Begriff kennt, und der nicht will, dass die Gruppe darauf kommt. Der immer schön versucht, falsche Sachen einzustreuen oder in eine Richtung zu deuten oder so, die falsch ist. So ist es bei der Werwörter-Variante. Bei der Insider-Variante im Original, oh, jetzt lass mich zusammenkratzen, da, wie ist es denn da noch? Da, der Insider versucht, ach genau, da ist es genau umgekehrt. Genau, das ist nämlich auch spannend. Da ist genau umgekehrt, da versucht der Insider, dass der Begriff unbedingt erraten wird und darf aber nicht auffallen. Bei beiden Varianten gibt es dann so eine Art Abstimmung am Ende. Bei der Insider-Variante, da wird dann am Ende abgestimmt, was glaubt ihr, wer der Insider war, weil man ja dann so denkt, so, ah, der hat ziemlich gute Tipps gegeben. Das könnte der Insider gewesen sein. Und der Insider kann halt immer am Ende des Spiels, wenn die Sanduhr fast durchgelaufen ist, einfach den richtigen Begriff rufen. Aber das ist natürlich auch super auffällig. Aber wenn man es irgendwie geschafft hat, vorher irgendwie nur Nonsens zu tippen, dann kann es auch mal passieren, dass man damit durchkommt und so. Also, ich finde das Spiel absolut fantastisch. Es hat für mich alle diese sozialen Deduktionsspiele, also diese Spiele, wo man sich gegenseitig verdächtigt, auf so einer sozialen Ebene im Kreis halt, wo man da sagt, Felix, du bist doch der Werwolf oder so. Also im Bereich von diesen Spielen hat sich bei mir Insider beziehungsweise Werwörter total durchgesetzt. Also, es gibt immer Leute, die diese Kategorie Spiele überhaupt nicht mögen, aber ich meine, wem erzähle ich das? Der braucht es einfach nicht zu spielen. Für alle Leute, die sich dafür interessieren, finde ich, Werwörter hat das beste Destillat in all den Jahren jetzt mal rausgehauen, beziehungsweise Insider, weil das zum Beispiel nicht wie bei Werwörter so ist, das, normalerweise scheidet ja meistens jemand aus und das gibt es ja halt nicht, weil man spielt nur eine Runde und dann spielt man einfach die nächste Runde und nie scheidet jemand aus und trotzdem bestimmt man am Ende, wer war jetzt entweder der Werwolf oder wer war halt der Insider. Und jeder kann das Spiel spielen. Also oft gibt es ja so Berührungsängste mit solchen Spielen, wo man sagt, ach, ich will jetzt nicht sagen, dass der in der Runde jetzt irgendwie blöd ist und deswegen fühlt er sich schlecht, weil ich sage, du bist ein Werwolf und dann versucht er sich zu verteidigen, sondern hier ist es einfach, das geht so schnell, ne? Da dauert eine Runde ungefähr 3 Minuten. Und wenn am Ende dich jemand verdächtigt, dass du immer gute Tipps gegeben hast, dann fühlt sich auch keiner auf den Schlips getreten. Ne? Es ist halt schön handfest und jeder kennt das Spiel, Begriffe raten, hat jeder mit seinen Kindern oder mit anderen Kindern gespielt in seinem Leben und da gibt es sogar keine Einstiegshürde. Also ist super niederschwellig, jeder kann das spielen, jeder fühlt sich da sofort zu Hause. Nicht jeder denkt erstmal an Werwolf dabei, weil er muss in erster Linie erstmal nur einen Begriff erraten und dann kommt halt dieses Extra obendrauf, wer hat denn jetzt hier eigentlich zu gute Tipps gegeben oder halt bei dem anderen, wer hat denn uns versucht, hier von den Tipps wegzuführen. Also, ich kann es absolut empfehlen. Bei der Werwörter-Variante gibt es halt dann noch, wie Werwolf typisch, noch irgendwie Trillionen andere Rollen. Also nicht so viele, aber 10 oder so. Dann gibt es noch die Deluxe Edition, da gibt es noch mehr Rollen, im Englischen zumindest. Also, da gibt es noch extra Rollen, da kann man dann noch jemand dazwischen sein, der mal gut ist, mal böse. Dann gibt es so eine Seherin, die hat den Begriff zur Hälfte gesehen oder so eine Wahrsagerin heißt es da. Also so, da ne, gibt es noch andere Rollen und da kann man es dann auch höher skalieren. Also das Original Insider geht von 4 bis 8 Spielern. Bei Werwörter kannst du es theoretisch dann, glaube ich, auch mit 14 spielen. Aber ich würde schon sagen, so, du sollst schon mindestens zu 5 sein, würde ich eher tippen, als zu 4. Und so um die 6 bis 8 Spieler finde ich das Spiel, da kriegt das richtig, auch zu 5 auch, aber am besten ist wahrscheinlich zu 6, zu 7, zu 8, würde ich sagen. Da ist es richtig gut. Kann ich absolut empfehlen, ganz, ganz großer Fan von. Und da gibt es Runden, die vergisst du nie. Also wie das oft ist bei diesen sozialen Deduktionsspielen. Wenn irgendeiner mit etwas völlig Unmöglichem durchgekommen ist, dann da erinnert man sich immer wieder dran.
Das stimmt, ja. Also da muss ich auch noch was dazu sagen, denn Werwörter ist nämlich bei uns in der Runde jetzt auch inzwischen angekommen. Wir schenken oder unsere Eltern schenken uns ja mal ein Familienspiel zu Weihnachten. Und inzwischen habe ich da ein bisschen Einfluss drauf. Und
Sehr gut.
weil wir da, ich suche vor allen Dingen immer Spiele raus, die man eben in großer Gruppe spielen kann, was bei uns ja wichtig ist. Und da war dieses Jahr zu Weihnachten ausgesucht tatsächlich Werwörter. Und das ist auch sehr beliebt. Also das haben wir schon. Also es war eine gute Wahl.
Genau. Und bei Werwörter hilft halt auch die App, die sehr gut ist. Dies gibt es kostenlos, kann man runterladen, funktioniert prächtig.
Ja.
Okay, dann sind wir schon bei Nummer 8 bei dir. Was ist auf Platz Nummer 8?
Bei mir auf Platz Nummer 8 ist Port Royal von Pegasus Spiele. Ein Kartenspiel, in dem man ja, Geld sammelt, um ja, Matrosen für sein Schiff zu, oder Matrosen und andere Leute für sein Schiff einzukaufen und dadurch Siegpunkte zu erringen. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Also Geld kann man im Endeffekt dadurch holen, indem man Karten aufdeckt. Also wenn du dran bist, kannst du so viele Karten aufdecken, wie du willst. Allerdings mit der Einschränkung, wenn eine Farbe doppelt aufgedeckt wird, ist der Zug verloren. Also in dem Fall die Farbe von den Schiffen. Und dann gibt es
Ein
halt.
sogenanntes Sherlock-Spiel,
Ja.
oder? Fordere dein Glück heraus, heißt es auf
Übertreib's am,
Deutsch.
über, übertreib's am besten nicht. Genau, das kann
Ah ja,
man
genau,
sagen.
übertreib's nicht. Das ist eine schöne Mechanik. Ja, übertreib's nicht.
übertreib's nicht. Und da gibt's halt Karten, wo man sich ärgert, weil eben nur eine Münze drauf ist. Da gibt's aber Karten, wo drei Münzen drauf ist, die man sofort nimmt. Und dann gibt's eben diese einzelnen Matrosen, Kapitäne, Priester, Damen, die man noch akquirieren kann. Und die haben nochmal zusätzliche Fähigkeiten, wenn man die kauft, sind natürlich aber auch unterschiedlich viel, also kosten unterschiedlich viel. Eine Karte gibt es dann zum Beispiel, da kann man dann alle anderen Karten mit minus 1 einkaufen an Einkaufspreis und sowas und solche Sachen. Oder man hat einen Kampfwert bei den Matrosen zum Beispiel. Der ist dann ganz wichtig, um vielleicht eine Farbe, wenn dann zweimal dieselbe Farbe kommt und du kannst aber, hast genug Schwerter, um das Schiff zu versenken in dem Fall, dann kannst du, also wenn jetzt zum Beispiel nur, also auf den Karten ist dann eben eine Schwertanzahl angezeigt. Wenn da nur einmal draufsteht, du hast einen Matrosen mit 1, kannst du die halt zerstören und so kannst du eben noch weiter aufdecken. Und solche Sachen, gibt allerdings auch Karten, die sind unzerstörbar. Wenn man die dann doppelt aufdeckt, ist dann trotzdem Schluss. Also man kann es auch nicht bis ins allerletzte treiben. Und was ich halt schön finde, ist, dass man bestraft wird, auch bestraft wird, wenn man zu viel sammelt. Wenn man zum Beispiel zu viel Geld sammelt, ich glaube über 12, und dann kommt eine Karte mit, wir streiben jetzt die Steuern ein, dann gibt jeder über 12 halt die Hälfte seines Geldes ab und alle unten drunter sind halt safe, also man sollte es auch nicht übertreiben. Und so spielt er eben das und das ist bei uns immer knapp und finde ich taktisch auch immer ganz, immer unvorhersehbar, weil eben du nicht weißt, was kommt. Mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben das auch in der großen Variante. Wir haben es in einer kleinen Unterwegs-Variante, kam jetzt letztes Jahr, glaube ich, raus. Die habe ich mir auch geholt, weil der Kartenstapel natürlich nochmal deutlich kleiner ist und das Spiel nochmal ein bisschen verkürzt. Und da würde ich aber trotzdem nur das Hauptspiel empfehlen. Also ich habe da beide Erweiterungen mit dazu gekauft und beide habe ich wieder verkauft.
Ah, krass, ja.
Da mag ich wirklich nur das Hauptspiel. Also da, das hat mir, also es gibt zwar neue zusätzliche Regeln, man spielt es ein bisschen anders, aber es hat mir nie so viel Spaß gemacht wie das Hauptspiel.
Das kann ich tatsächlich. Ich hatte auch das Hauptspiel und ich hatte, glaube ich, die erste Erweiterung dazu und war dann auf der Messe eigentlich von der Unterwegsvariante tatsächlich angetan. Normalerweise die Unterwegsvarianten, genau, sind die Unterwegsvarianten so total super mini reduziert. Und hier fand ich da aber zum Beispiel einen ganzen Kartentyp, ich weiß nicht mehr welcher es war, weil es lange her ist, aber den fand ich gleich viel besser als im Original zum Beispiel, erstaunlicherweise. Also ja, ich habe es auch verkauft. Bei mir war der Grund, dass ich das mehr mit mehr Leuten spielen wollte und ich dann fand, dass es ein bisschen lange dauert.
Ja, das kann natürlich sein. Also wir spielen es hauptsächlich zu zweit.
Genau, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Genau, das ist Port Royal. Der Spieledesigner ist Alexander Pfister, den man ja vielleicht kennt, deutscher Spielautor.
Hatten wir damals sogar auf der Messe dort mir sozusagen erklären lassen, auch in Essen. Und da wäre sogar die Möglichkeit gewesen, gegen ihn zu spielen.
Stimmt, genau.
Das haben wir aber dann nicht wahrgenommen. Da hat man, glaube ich, doch zu viel Respekt dann gegen den zu spielen, vor allem, weil man es da ist.
Weil da so viel dabei ist.
Ich hatte es ja auch gerade erst kennengelernt. Ich glaube, du kanntest da zu dem Zeitpunkt das Spiel sogar schon selber.
Ja, genau, ja. Okay, kommen wir zu meiner Nummer 8. Also, von den kleinen, flotten Spielen kommen wir jetzt zu einem, meiner Meinung nach, der komplexesten Brettspiele, die man sich überhaupt anschaffen kann in seinem Leben. Das Spiel ist Mage Knight. Von Vlada Shvatil und später hat dann nochmal Paul Grogan in den Regeln und Erweiterungen dafür gemacht. Und Phil Petiffer lese ich hier in der Ultimate Edition dann. Also, was ist das? Das ist ein... Also wenn man den inzwischen kauft, ist ein richtiger Ziegel im Schrank. Der ist so groß, der passt immer in kein normales, vernünftiges Regal rein. Also in der Ultimate Edition. In der normalen Pegasus-Version, die es früher gab, war das auch noch eine Größe, die eventuell ins Regal gepasst hat. Ja, also Vlada Shvatil ist ja ein tschechischer Spieledesigner, der ja auch Czech Games Edition, da gehört er ja dazu, das ist der Gründer, glaube ich sogar. Und das nicht zu Unrecht, weil er hat in seiner ganzen Laufzeit als Spieledesigner unfassbar viele Perlen gestaltet, zum Beispiel ja Codenames, über das wir schon geredet haben. Also er hat eine Bandbreite von, die ich nur bewundere. Also jemand, der ein super leichtes Familienspiel macht, was perfekt ist in meinen Augen oder halt fast perfekt, wie Codenames sich unfassbar gut verkauft. Und auf der anderen Ende der Skala entwickelt er halt Brettspiele, die unfassbar kompliziert sind. Und Through the Ages ist auch noch bekannt, also im Wandel der Zeiten auf Deutsch. Das ist auch so ein Brett, so ein Zivilisationsspiel. Genau, und hier ist es auch so ein bisschen, könnte man sagen, oder ich würde sagen, falls jemand das Computerspiel kennt, Heroes, und früher hieß es Heroes of Might and Magic. Es ist wie Heroes of Might and Magic, das Brettspiel. In besser. Und das bedeutet also, ich kann das Spiel längst nicht in der Gänze erklären, dazu ist es zu komplex, aber es geht darum, dass du einen Helden spielst oder eine Heldin und eine Aufgabe hast, die durch die verschiedenen Szenarien vorgegeben wird. Du kannst also durch, ich weiß, lass mich lügen, aus mindestens 15 Szenarien wählen, was du spielen möchtest, zum Beispiel Stadteroberung, oder du möchtest gegen einen bestimmten Gegner kämpfen und so weiter. Du musst die Minen erkunden oder zu viele Dungeons oder so weiter. Ne? Das kann also ein Spielziel sein. Und dann hast du da so eine typische Karte ausliegen, die in so Hexfeldern eingeteilt ist, und du bewegst dich mit deiner Figur da so drüber. Das ist aber nicht so Dungeon-Crawl-mäßig, sondern so weit rausgezoomt sozusagen. Das heißt, ein Feld ist ein Wald, das nächste Feld ist schon eine Wüste, das nächste Feld ist dann ein Berg und so weiter. Also das ist ziemlich weit rausgezoomt sozusagen. Auf dieser Weltkarte bewegst du dich und dann fängst du an, und das ist sehr spannend bei dem Spiel, du fängst eigentlich als krasse Sau an und endest als Halbgott sozusagen. Also es ist kein Spiel, wo man so typisch anfängt und kann am Anfang irgendwie mit einer, mit einem kleinen Messer umgehen und am Ende hast du halt eine große Axt und eine tolle Rüstung, sondern hier fängst du gefühlt an und haust irgendwelche Ork-Mobs um und am Ende kämpfst du halt gegen 4 Drachen, 13 Steingolems. Also so ungefähr ist das Spiel skaliert und das ist fantastisch alleine schon. Und der Hauptmechanismus bei dem Spiel ist einer meiner Lieblingsmechanismen, nämlich ein Deckbaumechanismus. Das heißt, dein Deck spiegelt deine Fähigkeiten wider und was du machen kannst. Das heißt, du ziehst am Anfang deiner Runde immer eine Kartenhand. Da hast du am Anfang, glaube ich, 5 Karten, ja, auf der Hand. Und da steht dann halt zum Beispiel drauf, dass du eine Bewegungskarte hast, da kann sich so und so viele Felder weit bewegen. Dann gibt es eine Kampfkarte, da kann sich so und so viel Schaden machen und so. Es gibt halt auch keine Würfel, kein Glück. Also es gibt Würfel, aber die sind nicht für den Kampf entscheidend, sondern nur für deinen Mana. Und genau, dann kann sich halt über die Karte bewegen und überlegen, ah, hier ist so ein Zaubererturm, den möchte ich angreifen. Oder ah, hier streuen so eine Gruppe von Orks rum, die kann ich angreifen. Und dann gibt es dafür Erfahrungspunkte und dann levelst du dich auf. Und das meiste, was beim Aufleveln passiert, ist, dass du halt neue Karten für dein Deck kriegst. Und auch ganz toll für ein Deckbauspiel, die Karten, die du dir kaufst und die du bekommst, die kommen immer oben auf dein Deck drauf. Das heißt, nicht wie bei vielen anderen Spielen, kommen Abwurfstapel, die ziehst du dann irgendwann später, sondern die kriegst du auf jeden Fall in deiner nächsten Runde direkt in die Hand. Das ist ganz toll, weil dadurch hast du sofort ein Gefühl von Fortschritt während des Spiels. Das Spiel ist kein leichtes Spiel. Es hat eine fette Anleitung mit vielen Unterpunkten. Es ist trotzdem, auch wenn das fast ein Widerspruch ist, finde ich sehr elegant. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es einleuchtend. Trotzdem gibt es halt auch so ein paar Fälle, wo das nicht ganz so leicht ist. Aber es ist trotzdem eine komplett fantastisch geschriebene Anleitung. Da ist Vladische Vatel ja auch einer der wenigen, die das immer wieder schaffen, auch komplexe Spiele lustig oder zum Beispiel sehr genau zu erklären. Und für die Ultimate Edition, die man zurzeit auf dem Markt kriegt, die ist auch wieder bei Pegasus inzwischen erschienen. Die war inzwischen mal woanders. Und da sind alle 3 Erweiterungen, die es dafür gibt, drin. Und das ist ein Riesenpaket, kostet so, wenn man es im Angebot kriegt, so um die 75 Euro, dann ist es relativer Schnapper. Und das Spiel zu spielen dauert halt ungefähr so, also 2 Stunden aufwärts, mit 2 Stunden bist du sehr schnell, wahrscheinlich eher so 3 Stunden aufwärts, 3, 4, 5 Stunden so. Ja, und es kommt sehr darauf an, mit wie vielen Leuten du spielst und wie schnell die das Spiel spielen. Also ich habe es bis jetzt nicht gewagt, mit mehr als 3 Leuten zu spielen. Theoretisch kannst du 5 spielen, never. Also das dauert dann wahrscheinlich 8 Stunden. Genau, zu zweit ist es schon sehr gut. Es ist das beste oder vielleicht sogar in meinen Augen das beste Solo-Spiel, weil es fantastische Regeln hat, das alleine zu spielen. Dann ist es wie so ein, ja, dann spielt es sich halt wirklich wie damals so Heroes of Might and Magic als Brettspiel-Variante. Ja, ich finde es fantastisch. Das komplexeste Spiel, was ich wahrscheinlich überhaupt spiele in meinem Leben, weil es, wie gesagt, die Regeln trotzdem sehr einleuchtend sind und nicht überkompliziert. Und ich kann das für Hardcore-Spieler, die sich sehr für Fantasy und für Deckbau vor allen Dingen interessieren, kann ich das empfehlen. Aber ja, es ist nicht auf jeden Fall nicht jedermanns Sache. Mage Knight.
Klingt super interessant. Ich bin ja auch großer Fan davon. Ich weiß nur, dass ich es in der Spielergruppe, in der ich spiele, nicht rausholen muss. Alleine schon wegen der Zeit und wegen der Komplexität. Aber so Deckaufbauspiele sind natürlich auch einer meiner Favoriten. Ja, deswegen.
Genau. Und da gibt's halt
diese Einzelspielvariante.
Ja, genau. Absolut, ja. Also wenn man Zeit hat, kann man das super allein spielen.
Super. Da komme ich mal zu meinem Platz Nummer 7 und da habe ich diesmal ein bisschen beschissen. Ja. Da stehen zwei in der Zeile, aber nur weil sie wirklich, eigentlich kann man die in einem Zug nennen, nämlich Dixit und Muse oder Muse. Ich denke, Dixit hat inzwischen jeder schon gespielt, der mit Brettspielen ein bisschen mehr am Hut hat. Ist im Endeffekt so, dass man 6 Karten auf der Hand hat und einer sagt ein Wort zu einer Karte, alle geben eine Karte dazu, die auch ganz gut passen könnten, die werden gemischt und dann geben alle einen Tipp ab, welche Karte der ursprüngliche gelegt hat, also der das Wort gesagt hat oder den kurzen Satz oder einen Ton gemacht hat, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit. Und dann kriegt man halt Punkte, wenn man richtig gelegen hat und man kriegt Punkte, wenn jemand fälschlicherweise auf dein Bild getippt hat, was eben auch so gut gepasst hat. Also das spielen wir zu Hause in der Familie sehr oft, deswegen, also es macht mir auch jedes Mal Spaß, obwohl ich gar nicht so gut da drin bin, wie ich immer wieder feststelle. Aber mir macht es halt von sich aus, also das drauf tippen, finde ich echt schwierig. Vor allem bei 6 Spielern liegen da halt auch 6 Karten. Und irgendjemand hat immer irgendwas Ähnliches auf der Hand, ne? Das ist halt das Problem dann, was auch gut passt. Aber trotzdem macht mir das immer wieder großen Spaß. Auch zu verlieren in dem Fall. Und Muse ist ja einer der ersten Spiele, die ich geschmiedet habe in der Spieleschmiede. Und was wir dann auch die Erweiterung auf der Messe gespielt haben. Und das Hauptspiel habe ich inzwischen bekommen und habe das jetzt auch gespielt und fand es auf der Messe ja schon so toll. Und jetzt nochmal, da ändert sich's ein bisschen. Denn eigentlich sind es 2 Teams, die gegenüber sitzen und dann kriegt ein Team 6 von diesen Karten auf der Hand, wo auch eben so Bilder drauf sind, so ganz, ganz viele verschiedene, ganz toll gezeigt, also wirklich bei Dixit sind es ja schon schöne Bilder, aber bei Muse muss ich sagen, die Bilder sind einfach nur unglaublich, wie die gemacht sind. Und dann gibt's noch 2 Aufgabenkarten, dann sucht man sich halt ein Bild aus und eine Aufgabenkarte, da steht zum Beispiel drauf, nenne einen Feiertag. Zum Beispiel, was richtig schwer ist. Und dann kriegst du ein Bild dazu. Und dann musst du mit einem Feiertag das Bild beschreiben. Oder es gibt halt, mache einen Ton oder nenne eine Farbe und solche Sachen. Also ganz viele verschiedene Sachen. Also gibt es ganz viele Aufgaben, habe ich noch lange nicht alle gespielt, die es da gibt. Und das Gegenüber-Team sucht sich das halt aus, gibt das dem Gegner. Der muss dann ein Wort sagen und dann werden die 6 Karten gemischt hingelegt und dein Mitspieler oder mehrere Mitspieler in dem Fall, das 2 Teams sind, müssen dann sagen, welches das gegnerische Team ausgesucht hat. Und wenn du halt richtig liegst, kommt es auf deine Seite. Wenn du falsch liegst, kriegt die Gegnerseite eben den Punkt und wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Ja, also finde ich alleine von der Illustration halt wirklich, wirklich herausragend. Und ich habe, inzwischen gibt es da auch inzwischen die Erweiterung, ich weiß gar nicht, ob sie noch drin ist, noch zu schmieden. Da habe ich mich natürlich auch wieder gleich beteiligt. Und alleine vom Artwork und alles kann ich das sehr empfehlen. Und ich finde, wenn man halt eine kleinere Gruppe ist, ist Muse halt ganz gut, weil das geht schon ab 4 Spielern gut. Das wäre jetzt bei Dixit wahrscheinlich noch zu wenig.
Also genau, Dixit habe ich zum Beispiel auch im Schrank. Nochmal Vollständigkeit halber, es ist bei Libelund erschienen im Original und von 2008 und es hat 2010 das Spiel des Jahres gewonnen und ist von Jean-Louis Rubira, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, eher ungefähr falsch wahrscheinlich. Genau, im Original geht es 3 bis 6 Spieler, steht auf der Box. Ich habe die Odyssey-Variante mir gleich gekauft, weil es gibt von dem Spiel ja mehrere Varianten und auch schon zig Erweiterungen, die einfach nur neue, wunderbar illustrierte, großformatige Karten beinhalten. Mhm. Ich glaube, ich habe auch schon 3 Kartenerweiterungen gekauft. Davon kann ich eine empfehlen, wie hieß sie denn? Es gibt eine Erweiterung, da sind von verschiedenen Illustratorenkarten drin. Und das fand ich besonders toll, weil da hast du nicht so eine Box, die zwar so einheitlich ist, aber die so ganz verschiedene Zeichenstile beinhaltet, fand ich ganz großartig. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, welche das ist. Es gibt, glaube ich, 10 Kartenarbeiter.
Ja, also da gibt es wahnsinnig viel. Ja. Also da kann man sich wir haben ja schon eine und da ist, die ist schon so breit, dass sie gar nicht mehr ins Originalspiel reingeht.
Genau. Ich habe bei Odyssey zum Beispiel habe ich die Variante gewählt, weil die bis 14 Spieler hochgeht. Und wir spielen tatsächlich regelmäßig auch mal mit 8 oder noch mehr Leuten. Und das ist halt dann schön, weil in der Grundversion geht es halt nur zu 6.
Ja, also Muse in dem Fall gibt es sogar eine Variante in der Box, die zu zweit geht. Also das, man kann zu zweit, also empfohlen ist natürlich für 4 Spieler, weil man dann eben 2 Teams machen kann. Aber es gibt auch eine 2-Spieler- und 3-Spieler-Variante extra.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich, weil Dixit zählt ja auch so als Partyspiel und ich komme auch vom Hohen Berg von Mage Knight jetzt runter auf meinen Platz 7. Das ist Sag's mir. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, im amerikanischen Raum als Time's Up bekannt. Da ist es auch erschienen, 1999 ist es erschienen. Eieiei, genau. Also es ist lange her, da hat es Peter Zaret gestaltet. Und genau, bei uns ist es dann bei Repos rausgekommen auf Deutsch als Sag's mir. Und da gibt es auch ganz verschiedene Versionen. Sag's mir, Kinder, sag's mir, ich weiß es nicht. Also gibt es ganz viele verschiedene Versionen inzwischen. Und das ist eigentlich, also manche kennen das auch so ein bisschen wie bei Werwolf in so einer freien Variante. Da heißt es anscheinend 5 in einen Topf. Das heißt, jeder schreibt einen Begriff auf, oder nee, Quatsch, 5 natürlich. Jeder schreibt 5 Begriffe auf, haut die in einen Topf oder 5 in einen Hut heißt es sogar manchmal. Es muss dann auch ein Hut sein. Haut da die 5 Begriffe rein, je nachdem, wenn du halt zu 5 spielst, sind 5x5 Begriffe da drin und die werden dann durchgemischt und dann in der ersten Runde, das ist das Schöne, es gibt halt 3 Erklärrunden. Es ist für mich das bessere Activity. Jeder zieht dann halt die erste Karte raus, muss den, nicht jeder, der dran ist, zieht die erste Karte raus, muss den Begriff erklären. Das ist eine klassische Erklärrunde, wie bei Tabu. Und wenn das Team richtig rät, dann bekommt man den Punkt. Also das wird in verschiedenen Teams gespielt, je nachdem, wie viele Mitspieler beteiligt sind. Und dann gibt es die zweite Runde. In der zweiten Runde, das Spannende ist, werden immer dieselben Begriffe genommen. Dann werden alle Begriffe nochmal erklärt, natürlich vorher durchgemischt. Diesmal darf jeder nur einen Begriff dazu da sagen. Da denkt man schon, es ist unmöglich, aber es ist tatsächlich, also wenn man weiß, irgendwo ist Biene Maya drin und dann kommt, keine Ahnung, macht jemand, sagt halt Summ oder so, dann reicht es, das zu sagen und dann tippt jemand Biene Maya. Und die letzte Runde ist dann, man darf gar nichts mehr sagen. Man darf nur noch Pantomime machen. Oder meistens ist es auch gespielt mit, du darfst auch ein Geräusch machen. Es gibt auch manche, die sagen dann in Runde 4, die gibt es offiziell nicht, aber wenn man das so als, halt einfach so als Aktivität spielt, kenne ich, dass manche mir gesagt haben, habe ich auch noch nie selber gemacht, dass man in der 4. Runde nur noch so Geräusche machen darf und auch nichts mehr mit dem Körper andeuten und so. Keine Ahnung, das habe ich noch nicht gespielt. Aber regulär gibt es diese 3 Runden, erklären, mit einem Wort erklären, Pantomime und das ist ein fantastisches Spiel. Klingt super simpel, es ist super simpel, jeder kann es verstehen, du kannst es, es skaliert wahnsinnig gut zwischen, also von 4 Spielern, würde ich es eher noch nicht. Es gibt auch eine super Variante für ungerade Zahlen, funktioniert auch hervorragend. Die steht in der Anleitung, muss ich jetzt nicht erklären, aber die funktioniert fantastisch. Ich habe immer einen Bogen drumherum gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es auch super geht. Genau, und es funktioniert mit geraden Zahlen hoch bis, wir haben es schon, glaube ich, mit 20 Leuten gespielt und dann machst du die Teams halt ein bisschen größer. In jedem Team dann halt 5 Leute drin, das ist auch okay. Also fantastisches Spiel, fantastisches Partyspiel. Der Witz liegt daran, dass die Begriffe halt immer wieder kommen. Und das Schönste ist, wenn es irgendwie Missverständnisse gibt, dann ist das Spiel grandios. Ne? Wir hatten das, glaube ich, mal mit Tutanche Amun stand irgendwo drauf und jemand dachte, dass es irgendwie, also genau, wusste überhaupt nicht, was das ist. Also ist ja so ein Pharao in Ägypten, wusste überhaupt nicht, was das ist und wollte es dann erklären und hat halt gesagt, was hat er gesagt, das ist irgendwie wie hat es halt versucht, mit so einem Tier zu erklären, hat, glaube ich, gesagt, das wie so ein, klingt wie so, wie so eine Rebhudensorte oder so, wie so ein Tutanche, ich weiß auch nicht. Und weil, ja, es ist halt fantastisch. Und dann am Ende, wenn das dann pantomimisch dargestellt wird, macht natürlich jemand das Rebhuhn am Ende und irgendjemand schreit Tutanche Amun. Das ist fantastisch. Und wenn das passiert, und das passiert immer bei dem Spiel, das ist das Krasse, egal wie oft ich das gespielt habe, jedes Mal gibt es irgendwas, wo keiner weiß, was es ist und das sind eigentlich die besten Sachen. Wenn irgendjemand überhaupt nicht weiß, welche Person das ist, was für ein Filmtitel das ist, hat es nie gesehen. Und dann kommt einfach mit irgendeiner dummen Erklärung um die Ecke und am Ende gibt es dann die schönsten Insider. Das ist eigentlich ein Spiel, was den Namen Insider auch verdient hätte, weil praktisch Inside-Jokes da nur entstehen am laufenden Meter. Fantastisches Spiel, für mich das beste Partyspiel, was ich kenne. macht super viel Spaß. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es dann einen Verlag dazu braucht. Man kann einfach Begriffe irgendwo reintun. Das funktioniert sehr gut mit den Kategorien. Ich habe mir von dem Spiel alle Erweiterungen geholt, weil ich die einfach alle untereinander durchmische, damit es möglichst verschiedene Begriffe sind. Wie gesagt, damit es nicht nur Filmtitel sind und so weiter. Es soll schön gemischt sein, sollen auch berühmte Personen und irgendwelche Gegenstände dabei sein. Dann finde ich, funktioniert es auch am besten. Ja, das ist Sag's mir.
Ja, sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. Habe ich schon öfters gesehen, habe es auch einmal selber schon gespielt. Macht wirklich Spaß.
Ach, und als kleine Anmerkung nur, wenn man dann über 14 Personen ist oder so um die 20, habe ich inzwischen kennengelernt, hatte ich hier auf meiner Liste noch stehen, Two Rooms and a Boom ist ein fantastisches Spiel, das auch free to play ist, kann man sich, also es gibt von einem Verlag in der schönen Variante, kann man auch ausdrucken im Internet. Two Rooms and a Boom, das ist ein Spiel, was tatsächlich funktioniert als Partyspiel in der Größe von, ich sage mal so 20 bis 40 Personen. Also wer jemals in den Genuss kommen sollte, in so großen Gruppen zu was spielen zu wollen, das ist ein Spiel, das spielt sich in der Zeit und trotzdem in ungefähr so 10 Minuten. Das ist auch fantastisch gut, aber es ist was ganz anderes. Wollte ich nur noch anfügen.
Ja, da kommen wir schon zur letzten Runde für diesen Podcast auf jeden Fall, nämlich zu Platz Nummer 6.
Richtig.
Und ich kann es sehr kurz machen, bei Platz Nummer 6 steht nämlich bei mir Skull King.
Nein, wir haben uns ja nicht vorher besprochen. Sehr
Nein, wir haben
gut.
uns vorher nicht versprochen, das ist schon lustig. Ja, also auch mein bisher liebstes Stichspiel, und spiele ich sehr, sehr gerne auch in der Würfelvariante. Macht es noch ein bisschen schwieriger, weil da kann alles passieren. Da geht es auch sehr um deinen Würfelwurf. Und ja, also ich mag beide Varianten sehr gerne und ich bin gespannt. Also von den Stichspielen, die ich bisher gespielt habe, und es sind schon einige inzwischen, ist es mein Liebstes auf jeden Fall.
Wie sieht's aus? Also, The Crew hast du noch nicht so viel
Die Crew
gespielt,
habe
ne?
ich noch nicht so viel gespielt auf der Messe, wie gesagt, die eine Mission und zu Hause jetzt noch einmal, aber also kooperatives Stichspiel ist natürlich, also könnte sein, dass das gleichwertig oder vielleicht sogar besser wird, aber ich habe jetzt noch keinen direkten Vergleich dazu.
Ja, man muss auch echt ein bisschen spielen, um da reinzukommen. Und bei The Crew verstehe ich auch, dass es auch nicht für jeden was ist. Also wenn man so ein Hardcore-Stichspieler ist, der halt vor allen Dingen selber Stiche machen will und gewinnen will, Kooperative natürlich auch einfach eine ganz andere Art, das Spiel zu spielen.
Ja, bei Skull King im Gegensatz zu Wizard zum Beispiel ist für mich halt dadurch, dass diese Piraten noch mit dabei sind, die noch ein bisschen mehr Möglichkeit mit reinbringen, das ist das, was mir da ein bisschen besser gefällt. Aber ich spiele Wizard zum Beispiel auch immer sehr, sehr gerne. Aber Skull King ist da noch ein bisschen höher bei mir.
Genau, ich finde bei Skull King vor allen Dingen, hatte ich auch schon gesagt, vor allen Dingen gut, dass es schneller geht, aber was ich auch gut finde, was etwas überlegen ist, ist die Punkteverteilung. Die ist bei Wizards nämlich manchmal ein bisschen unglücklich. Es ist ja gerade immer die Frage, wenn eine Null tippt und wie viele Punkte kriegst du dann und so weiter. Das, die finde ich bei Skull King auch deutlich besser als bei Wizard. Und auch noch sehr wichtig ist, dass die höchste Karte, nämlich der Skull King, der alles schlägt, gleichzeitig von der zweithöchsten Karte, nämlich von der Meerjungfrau, gestochen werden kann. Ich finde, solche Sachen machen das Spiel halt nochmal. Klingt, ist ein kleiner Unterschied, aber
Ich glaube,
zu
ich brauche die
spielen macht das fantastisch Spaß.
dritthöchste Karte, oder? Also die Piraten
Oder
sind ja
die.
über der Meerjungfrau. Also die Piraten schlagen ja die Meerjungfrau und die
Stimmt, du hast
Meerjungfrau
recht.
schlägt komischerweise den höchsten Piraten. Ja. Weil
Genau,
der
das ist
sich in die
toll.
verliebt.
Genau. Ja. Ja, das Skull King. Ja, kann ich nur bestätigen. War ja auch bei mir. Auf Platz Nummer, ach ja, 11 war es bei mir. Eieiei, alles doppelt,
Bisschen
genau.
höher.
Das stimmt. Okay, ja, dann kommen wir schon zu meiner Nummer 6. Auf meiner Nummer 6 ist Star Realms. Wer das noch nicht kennt, das ist praktisch die Zwei-Personen-Variante von Dominion. Also auch ein Deckbauspiel. Also so ähnlich, also ein Deckbauspiel wie Mage Knight, aber in einer ganz anderen Liga, nämlich man spielt das so in 15 bis 20 Minuten, würde ich sagen. Hauptsächlich wird es zu zweit gespielt. Ist von 2014, hat der Robert Doherty und der Darwin Castle gemacht. Und das ist sehr spannend, weil die nämlich auch, zumindest einer von beiden, Magic-Pro-Spieler sind. Falls jemand Magic nicht kennt, dann ist er nicht von dieser Welt. Nein, also Magic the Gathering, das Kartenspiel, ist praktisch seit 94 auf dem Markt und ist eines der meistverkauften Kartenspiele, überhaupt Sammelkartenspiel. Genau. Und wenn man Magic kennt, dann merkt man auch die Anleihen daraus. Nämlich, dass es auch vier Grundfarben gibt, nämlich Rot, Grün, Gelb und Blau. Was hier aber ein Science-Fiction-Spiel ist. Also Star Realms ist ein Spiel, da spielt jeder Raumschiffe und Raumbasen aus. Und jeder startet mit 50 Leben und fängt an mit so einem ganz schlechten Kartenstapel, wo nur zwei Karten drin sind, die jeweils einen Schaden machen, ne, und der Gegner hat 50 Leben. Und dann der Rest besteht aus 8 Geldkarten, die jeweils ein Geld geben. Und in der Mitte vom Tisch liegen immer 5 Karten aus und eine Extrakarte, die immer gleich ist. Also ein Stapel mit Extrakarten, die immer gleich sind. Die Karten haben, die von diesen 4 Fraktionen sind, der Stapel ist aber komplett bunt durchgemischt. Die sind die ersten, oder war Ascension früher? Okay, das weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht sind sie auch nicht die ersten, aber dass es diesen Fluss, in Anführungszeichen, einen River in der Mitte gibt, also einen zufällig 5 Karten ausliegen aus einem sehr großen Spielekartenstapel. Und in dem großen Stapel sind auch kaum Karten doppelt, also die maximal gibt sie, glaube ich, 2-mal in dem Stapel, die meisten Karten gibt es dann nur 1-mal drin, gerade die teuren Karten. Und dann funktioniert das halt Spiel, typischer Deckbaumechanismus, man kauft sich halt jede Runde Karten aus der Mitte, die mischt man dann später in seinen Stapel rein und zieht die dann und dann hat man mächtigere Karten und so macht man dann halt mehr Schaden, kann sich besser verteidigen und kann noch teure Karten kaufen, weil man noch mehr Geld verdient. Genau, und dann versucht man halt den Gegner auf 0 Leben zu bringen. Das Spannende ist, das ist ein Spiel, auch wenn es Menschen gibt, die so konfrontative Spiele nicht mögen, die mögen komischerweise das trotzdem, weil dieses dem Gegnern 50 Leben abziehen, so fühlt sich das Spiel halt kaum an. Du könntest auch sagen, wer zuerst auf 50 Punkte kommt und dir halt die Punkte gut schreiben, das wäre ein ähnlicher Mechanismus. Dann würde das aber mit dem Verteidigen nicht funktionieren, also ich verstehe schon, warum sie so rumgemacht haben, aber es fühlt sich halt wirklich nicht so an, als würde man dem Gegner zu viel Sachen kaputt machen, weil es ja immer Leute gibt, die vor so kompetitiven Spielen so ein bisschen Angst haben und ich bin auch jemand, der da nicht so ein großer Fan von ist. Also das ist es hier halt nicht wirklich. Also fühlt sich zumindest im Spiel nicht so an. Wie gesagt, geht ganz schnell. Es hat eine Riesenwelle geschlagen, als es rauskam damals. Und da gibt es auch schon zig Erweiterungen für und kleine Erweiterungen. Ich habe alles hier zu Hause. Ich hab Star Realms, dann gab es später noch Hero Realms, also dasselbe nur im Fantasy-Gewand, auch von denselben Jungs. Und das habe ich alles hier. Ich habe alle jeden Kickstarter mitgemacht, völlig blöde. Aber ja, ich merke halt einfach, ich spiele das Spiel wahnsinnig viel. Es ist auch eines von mir der meistgespieltesten Spiele überhaupt. Es spielt sich halt so fantastisch schnell. Man kann es immer auspacken. Es ist im Original-Grundspiel in so einer mini-kleinen Schachtel, also in so einer kleinen Spielekartenschachtel, so praktisch wie 3 Skat-Karten-Decks übereinander gelegt. So eine Schachtel kann man überall mit hinnehmen. Und die meisten Leute spielen das einmal und sagen dann nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde und zack, sind 2 Stunden rum. Also ungefähr. Und auf Deutsch ist es auch erschienen, am Anfang bei ADC Blackfire, ich weiß gar nicht, wo es inzwischen ist. Es war ein bisschen traurig gestartet, das ist dann eine Zeit lang eingeschlafen, dann gab es die Erweiterung nicht mehr auf Deutsch. Inzwischen hat es einen Verlag, ich weiß nicht, ob es immer noch Blackfire ist, aber ich glaube, weil die aufgekauft wurden, funktioniert es inzwischen wieder besser und es gibt auch die neuesten Erweiterungen langsam alle auf Deutsch. Am Anfang war das ein bisschen stagnierend, da gab es dann irgendwie nur die Grundbox eine Zeit lang, dann mal so ein paar Boosterpackungen, wo so mehr Karten drin sind. Genau, aber also, ja, habe ich schon mit x Freunden gespielt, ganz viele sind begeistert. Gerade wenn man so ein bisschen was vielleicht noch von diesem Science-Fiction-Thema übrig hat, dann schlägt das vielleicht noch ein bisschen mehr ein. Aber ja, spielt sich schnell und wer Deckbau mag, der wird damit sehr, sehr glücklich, würde ich sagen. Genau, und da kann ich noch empfehlen, das wollte ich auch noch erwähnen, es gibt Shards of Infinity, weil das ist relativ unbekannt. Selbes Prinzip, aber das hat mit der einen Erweiterung, die wir in der letzten Messe in Essen gesehen haben, 2019, da gibt es eine kooperative Erweiterung und die funktioniert fantastisch gut. Die habe ich jetzt, die Kampagne, 2 oder 3 Mal schon durchgespielt. Und also wenn jemand einen kooperativen Deckbuilder sucht, der mal wirklich tolle Regeln hat, die sehr einfach sind und trotzdem spannend, der das also wirklich mal rein kooperativ spielen möchte, da kann ich Shards of Infinity empfehlen. Das gibt es aber leider inzwischen noch nicht auf Deutsch. Ja.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, sind das unsere Plätze 10 bis 6 gewesen und alle, die nicht auf der Liste gelandet sind, haben wir auch erwähnt. Dabei soll es bleiben, ja, also bleibt dabei. Es wird eine neue Folge geben, da werden wir euch dann von den Plätzen 5 bis 1 erzählen. Es kann bis jetzt nur besser werden. Alles, was wir euch bis jetzt erzählt haben, ist natürlich totaler Müll gewesen. Wenn ihr die ersten 5 hört, dann sind das die Spiele, die ihr kaufen müsst. Nein, natürlich Quatsch. Also das ist natürlich relativ austauschbar. Aber seid gespannt, was bei uns dann auf der ewigen Liste auf Platz 1 landen wird. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich El Vincenzo und der Felix.
Tschüss.
Macht's gut.